SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen. Ganz klar, der Herbst steht vor der Tür. Die Tage werden kürzer, draußen regnet's. Macht nichts, wenn man sich daheim vielleicht mit Kerzen und Tee gemütlich machen kann. Aber es gibt Leute, die haben keine Wohnung, um es sich kuschelig zu machen. Sie übernachten in einem Wohnheim oder ganz einfach auf der Straße. Mein Kollege Utko Pasakaya hat einen Betroffenen in Stuttgart aufgesucht.
In ihrer Einrichtung Evas Tisch bietet die Stadtmission der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart preisgünstige Mahlzeiten an. An diesem Freitag gibt es Fischstäbchen, Kartoffelsalat und verschiedene Beilagen. Hans isst des Öfteren in Evas Tisch zu Mittag. Der Rentner ist schon seit Anfang der 1990er Jahre ohne eigene Wohnung. Auf die Frage, wo er schlafe, antwortet der 74-Jährige draußen.
Jetzt im Sommer geht's ja, ist man halt mal am Flughafen, mal am Bahnhof, mal irgendwo auf einer Bank. Und im Winter muss man halt mit dem Schlafsack vor sich nehmen, ne?
Man gewöhnt sich an einiges, sagt Hans, der seinen vollen Namen im Radio nicht nennen möchte. Früher war er Einzelhandelskaufmann in der Lebensmittelbranche.
Der Absturz kam, dass die letzte Firma, in der ich war, Insolvenz angemeldet hat. Und ich mich dummerweise selbstständig gemacht habe. Da habe ich natürlich viel investiert und dann auch viel verloren.
Hans saß auf einem Schuldenberg von damals fast 100.000 D-Mark, erzählt er. Den Schiffbruch mit der Firma überlebte seine Ehe nicht.
Das Leben war weg. Das, was wir gewohnt waren, das war einfach zu hart für sie. Nachher dann keine Perspektive mehr mit Wohnung und so weiter. Und dann ging das nicht mehr, ne?
Das Leben ohne eigene Wohnung ist sehr schwer, sagt Hans. Sein Traum, eine kleine Wohnung und sich Bratkartoffeln mit Spiegeleiern machen, wann man Lust hat.
Abends, wenn es dunkel wird, dann weißt du, wo du hingehst. Dann gehst du nach Hause und du kannst dann machen, was du möchtest. Und wenn du jetzt ins Wohnheim gehst, kannst du ja nichts machen. Du hast keine Privatsphäre mehr. Die ist vollkommen weg. Nicht nur im Wohnheim, sondern überall.
Der 74-Jährige wünscht sich viel mehr sozialen Wohnungsbau in Deutschland. Es gäbe doch Möglichkeiten, erklärt er. Man könne zum Beispiel Containerwohnungen für Obdachlose aufstellen. Trotz seiner Situation, Hans blickt nach vorn. Die Schulden bei der Bank hat er abgezahlt, erzählt er. Jetzt zahlt er von seiner Rente noch die Schulden ab, die er bei Freunden hat. Im Januar 2024 will er schuldenfrei sein. Bis dahin müsse er durchhalten. Dann ist er 75, dann kann er sich von seiner Rente den Traum von seiner eigenen Mietwohnung erfüllen. 20 Quadratmeter reichen mir, sagt Hans.
Die Idealwohnung wäre die, ich hätte einen Platz zum Schlafen, ich hätte einen Platz, um mich aufzuhalten und mir was zu essen zu machen. Sonst nichts. Da hätte ich meine Intimsphäre und könnte mich zurückziehen und könnte das machen, was ich möchte.
Welch ein Albtraum, wenn das Geld für Miete und Essen nicht mehr reicht, wenn sich trotz regelmäßigem Job die Schulden türmen, dann genügt nur eine Kleinigkeit und das Ganze kommt ins Rutschen. Darauf macht der bundesweite Tag der Wohnungslosen heute aufmerksam, denn bezahlbarer Wohnraum ist knapp und darüber habe ich mit Verena Rosenke gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Frau Rosenke, wer ist denn heute eigentlich von Wohnungslosigkeit besonders bedroht?
Von Wohnungslosigkeit bedroht sind in erster Linie Menschen, die über sehr geringe Einkommen verfügen oder Menschen, die im Transferleistungsbezug stehen.
Das heißt?
Also die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen, die sind natürlich in erster Linie bedroht. Aber es besteht die große Gefahr, dass der Kreis der Bedrohten sich weiter ausweitet. Die wichtigsten Gründe für Wohnungslosigkeit sind in der Tat Kündigungen. Und dann kommen noch Mietschulden hinzu. Dann führt das eben oft zu Räumungsklagen. Und das ist ein weiterer wichtiger Grund für Wohnungslosigkeit.
Sie sprechen jetzt von jemand, aber es sind natürlich auch, muss man sich vorstellen, Familien betroffen. Also Eltern mit Kindern dann auch.
Auf jeden Fall. Also nach unserer Erkenntnis und unseren Schätzungen sind wohnungslose Haushalte überwiegend Einpersonenhaushalte, aber es gibt immer einen großen Anteil mindestens 30%. Auch Familien, die betroffen sind, klar, Familien mit Kindern, viele alleinerziehende Familien. Und das ist ja schon lange bekannt, dass besonders Alleinerziehende ein sehr hohes Armutsrisiko haben und somit natürlich eine besonders vulnerable Gruppe sind.
Könnte es dann auch passieren, dass die dann tatsächlich in einer Notunterkunft untergebracht werden müssen?
Ja. Also die Kommunen sind verpflichtet, Menschen, die unfreiwillig wohnungslos sind, ordnungsrechtlich unterzubringen. Das sind wenige Quadratmeter und oftmals sind auch diese Unterkünfte für Familien nicht in einem guten Zustand und zudem auch eben häufig an stigmatisierten Adressen. Also sprich, wenn man sich als Familie mit diesem Absender um eine Wohnung bei einem Vermieter bewirbt, schlagen dann vielleicht oft schon die Vorurteile zu und man hat gar keine Chance.
Und wie drängend das Problem ist, das sieht man an einer offiziellen Statistik wohnungsloser Menschen, die jetzt gerade herausgekommen ist. Da sind 178.000 Wohnungslose in Quartieren derzeit in Deutschland untergebracht. Also das ist eine ganze Menge und ich könnte mir vorstellen, Frau Rosenke, die Situation, die verschärft sich noch angesichts der ja viel diskutierten Energieversorgungskrise, die da im Herbst, Winter auf uns zukommt.
Das auf jeden Fall. Und wir sehen das mit großer Sorge, dass sich die Wohnungssituation verschärfen wird, dass viele Haushalte sich verschulden. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass sie mit einer Räumungsklage, einer Kündigung oder einer Räumungsklage konfrontiert sind. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, das Präventionssystem, also das System zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit, wirklich überall zu etablieren, aufzubauen und wo es geht, auch noch zu verbessern, sodass man also Haushalte, die in Bedrängnis geraten, frühzeitig erreicht, dass man Mietschuldenübernahmen organisieren kann, Verhandlungen mit den Vermietern, sodass nicht noch zusätzlich Menschen ihre Wohnung verlieren, wo sie danach vermutlich dann über einen sehr langen Zeitraum wohnungslos bleiben müssten, weil eben keine Alternative zur Verfügung steht.
Wenn es um günstige Wohnungen geht, dann ist ja die Liste der Bewerber ziemlich lang. Es sind Normal- und Geringverdiener, sind Studierende, Geflüchtete, Obdachlose. Fürchten Sie, dass da Not gegen Elend ausgespielt werden könnte?
Das wird es auch schon. Es gibt eine sehr große Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt, weil einfach so viele Menschen auf preiswerten Wohnraum angewiesen sind. Deswegen fordern wir einen bestimmten Anteil, eine bestimmte Quote an Sozialwohnungen eben bereitzuhalten, um auch aktuell wohnungslose Menschen sehr schnell wieder mit eigenem Wohnraum versorgen zu können, wo sie dann aus der Wohnung heraus ihre vielleicht noch anderen Verschuldungsprobleme viel besser lösen können, als wenn man sie unterbringt, in Gemeinschaftsunterkünften einquartiert oder wenn sie am Ende des Tages ganz auf der Straße leben.
Bezahlbare Wohnungen müssen einfach her, um das Abrutschen in Wohn- und Obdachlosigkeit zu verhindern. Das fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Ich habe mit Geschäftsführerin Verena Rosenke gesprochen. Das war haarscharf. Einen Moment lang sah es diese Woche so aus, als wenn der sogenannte synodale Weg, also der Reformprozess der katholischen Kirche, am Ende sei. Ein Papier zu einer erneuerten Sexualethik, zu mehr Liberalität, auch zu einer Akzeptanz homosexueller Partnerschaften, war am Donnerstag bei einer Abstimmung durchgefallen. Die Bischöfe verweigerten die notwendige Zweidrittelmehrheit. Trotz der Krise gingen die Beratungen weiter und gestern dann auch zu Ende. Nach einer fünften und letzten Runde im kommenden Frühjahr soll dann ein ständiger synodaler Rat die Reformpläne fortsetzen. Lothar Bauer-Ochse fasst das Für und Wider zusammen.
Bischöfe und Laien sollen weiter gemeinsam an den Zukunftsfragen der Kirche arbeiten. Eine Kirche also in Dauerreform? Manche berufen sich dafür auf niemanden Geringeres als Papst Franziskus, der 2015 in einer Rede erstmals von einer synodalen Kirche sprach. Der Münchner Kardinal Marx war damals dabei.
Ich habe ihm nachher gesagt, Heiliger Vater, Sie haben etwas angestoßen, was noch völlig offen ist. Denn er hat nicht gesagt, die Kirche hat auch gelegentlich Synoden, sondern er hat das Adjektiv benutzt, fünfmal, ich habe mitgezählt. Das ist etwas Neues. Das heißt, auf allen Ebenen ist Synodalität dann etwas, was zum Wesen der Kirche gehört. Dann braucht man auch einen synodalen Papst, hat ein bisschen geguckt, ja.
Andere lehnen eine permanente Reform unter Beteiligung von Laien dezidiert ab. Sie sehen die Macht des Bischofsamtes in Gefahr. Der Regensburger Bischof Voderholzer beruft sich dabei ebenso auf Papst Franziskus.
Kein Parlament, das hat mir Papst Franziskus in einem persönlichen Gespräch ganz massiv ans Herz gelegt, Synodalität setzt die Hierarchie voraus und kann sie nicht ersetzen. Papst Franziskus rät uns, keine neuen Strukturen, sondern die vorhandenen Strukturen mit wahrem Geist der Synodalität zu gestalten.
Der Synodale Rat soll ähnlich zusammengesetzt sein wie der jetzige Synodale Weg. In ihm sollen Bischöfe und Laien Angelegenheiten der katholischen Kirche in Deutschland beraten und beschließen. Themen, die auf dem Synodalen Weg nicht mehr geschafft werden, sollen im Synodalen Rat weiter behandelt werden. Für die Delegierte Dorothea Schmidt ist ein solches Gremium jedoch ein, wie sie sagt, absolutes No-Go.
Damit würde sich ein Bischof von Mehrheiten abhängig machen, statt sich dem überlieferten Glaubensgut der Wahrheit des Evangeliums, dem Papst, zu verpflichten. Damit wird dem Bischofsamt das Genick gebrochen.
Zahlreiche Bischöfe bestritten allerdings in der Debatte, dass ein solcher synodaler Rat sie entmachten würde. Der Fuldaer Bischof Gerber erklärte, wenn in der Kirche unterschiedliche Positionen um einen gemeinsamen Weg ringen würden, könnte das auch ein Zeichen sein für gesellschaftliche Debatten.
In der Art des Wie wir mit unseren Spannungen und Polarisierungen umgehen, denen wir nicht ausweichen dürfen, denen wir uns stellen müssen, wenn wir da einen Weg finden des Wie, können wir in unsere Gesellschaft hineinstrahlen. Das ist auch ein Auftrag, gerade jetzt angesichts wachsender Polarisierungen und Spannungen, die auch von gewissen Kräften in diesen Monaten massiv gefördert werden.
Wie reformfähig ist die katholische Kirche? Darüber wurde diese Woche nachgedacht auf dem synodalen Weg. Und die Fortsetzung soll eine Dauereinrichtung sein. Ein synodaler Rat, der scheint auf viele, aber längst nicht überall auf offene Ohren gestoßen zu sein. Das war eine schallende Ohrfeige, die eine kleine Minderheit konservativer Bischöfe der Reformversammlung Synodaler Weg verpasst hat. Beinahe wäre man kaum über den Auftakt hinausgekommen. Nur ganz viel Diplomatie war es am Ende zu verdanken, dass die Beratungen wieder aufgenommen wurden. Der Graben zwischen Kirchen, Volk und Bischöfen hat sich vertieft, das Misstrauen vergrößert, meint Klaus Hofmeister in seinem Kommentar.
Ausgerechnet einer Reform der Sexuallehre versagten mehr als ein Drittel Bischöfe ihre Zustimmung. Eine Lehre, die schon seit Jahrzehnten beim Kirchenvolk nur noch Kopfschütteln auslöst, mit dem Verbot von Pille und Kondom, mit ihrem Verdikt, dass homosexuelle Menschen gefälligst keusch zu leben haben. Wenn Bischöfe ihr Nein mit ihrem Bischofseid begründen, die Lehre der Kirche unversehrt und rein zu bewahren, klingt das in den Ohren der meisten Synodalen nur zynisch. Und es stellt sich die Frage, wem sich die Bischöfe eigentlich verpflichtet fühlen, in ihrem Hirtendienst, einer historisch überholten Kirchenlehre oder den Menschen, die damit nachweislich nichts mehr anfangen wollen. Besonders empörend war es, dass nur 3 der 21 Bischöfe, die am Ende die neue Sexualethik zu Fall brachten, sich vorher in der Debatte als Reformgegner zu erkennen gegeben hatten, sodass das verständliche Gefühl entstand, hier sind konservative Heckenschützen am Werk, denen es um strategische Reformblockaden geht, denen die ganze Richtung nicht passt. Unter dem Eindruck der Krise des ersten Tages dämmerte einigen Bischöfen wohl doch, welches fatale Signal der Reformverweigerung von Frankfurt ausgehen würde, wenn alle vorliegenden Reformpakete scheiterten. So fanden weitere Papiere doch noch die nötige Mehrheit. Ein Argumentationspapier zugunsten der Priesterweihe von Frauen und ein Votum an Rom, das praktizierte Homosexualität im Katechismus nicht mehr als schwere Sünde aufgeführt wird, kam auch durch, immerhin. Aber an der harten Wahrheit, dass die Bischofskonferenz gespalten ist in eine reformwillige Mehrheit und eine Fraktion der Bremser, kommt der synodale Weg nicht vorbei. Oder anders gesagt, einige Bischöfe werden sich als Hirten ihrer Herde bewähren, andere werden am Ende als Führer ohne Volk dastehen.
Ein Kommentar von Klaus Hofmeister zur vierten Runde des synodalen Wegs, der Reformen zur katholischen Kirche durchsetzen möchte. In Karlsruhe ist am Donnerstag die 11. Vollversammlung des Weltkirchenrates zu Ende gegangen. 9 Tage lang hatten sich hier rund 3000 evangelische, orthodoxe und orientalische Christen aus 120 Ländern getroffen. Und dabei wurde heftig diskutiert. Es ging um theologische Themen natürlich, um politische, es ging um den Ukraine-Krieg, um die Situation der palästinensischen Christinnen und Christen und auch um den Klimawandel. Also ein riesen Portfolio, was da diskutiert wurde. Und meine Kollegin Claudia Barthe hat die Diskussion verfolgt.
We are running out of time.
Uns rennt die Zeit davon. Diese Vollversammlung ist unsere letzte Chance, aktiv zu werden, um zu verhindern, dass unser Heimatplanet unbewohnbar wird.
Die Erklärung des Weltkirchenrats ist eindringlich. Der Klimawandel und seine Folgen waren das zentrale Thema bei der 11. Vollversammlung in Karlsruhe. Die Delegierten waren sich einig, dass dieses Thema künftig in den Gemeinden vor Ort eine noch wichtigere Rolle spielen muss. Die Kirchen sollten versuchen, Einfluss zu nehmen, wo immer sie könnten. Dass es nicht bei bloßen Appellen bleibt, das hofft auch Francis Namomo, Ökologiebeauftragte der Pazifischen Kirchenkonferenz.
It'll be uncomfortable. Es wird unbequem bei bestimmten Dingen, die sich ändern müssen, auch in den Kirchen. Wird das nur ein weiteres Treffen von Leitungspersonen und Kirchen oder folgt daraus konkretes Handeln?
Große Aufmerksamkeit bekam auch der Ukraine-Konflikt. Der Krieg wurde von der Vollversammlung scharf verurteilt. Bei der Vorstellung der Resolution meldete sich mit Father Filaret erstmal die russisch-orthodoxe Delegation zu Wort.
Dieses Dokument ist besser, als ich dachte. Ich dachte, es wäre politischer und aggressiver. Es ist eines dieser Dokumente, das einiges erhält, aber anderes verschleiert.
Die Vertreter der russischen Delegation waren nicht von der Tagung ausgeschlossen worden, obwohl ihr Patriarch Kirill den Angriffskrieg Putins unterstützt. Bei der Veranstaltung mit Menschen aus der Ukraine durften sie das Podium aber nicht betreten. Am Ende verhinderte die russische Delegation die Verabschiedung der Resolution nicht. Die Vertreter hielten zwar als Zeichen des Protestes die blauen Nein-Karten hoch, folgten aber nicht der Aufforderung, ans Mikrofon zu treten und dies zu erklären. Deswegen erklärte die Moderatorin der Vollversammlung das Dokument für verabschiedet.
Okay, dann ziehen wir diese blauen Karten ein, treten Sie bitte zurück und das Dokument kann verabschiedet werden.
Viel Zeit in Anspruch nahm auch die Erklärung zum Israel-Palästina-Konflikt. Diskussionen gab es dabei zu der Frage, ob in diesem Zusammenhang der Begriff Apartheid genannt werden sollte. Einige Delegierte aus dem Nahen Osten und Südafrika hatten sich dafür ausgesprochen. Zur schwierigen Situation der christlichen Palästinenser in den israelisch besetzten Gebieten sagte die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche Deutschland, Petra Bosse-Huber.
Obwohl mir das unter die Haut geht, der Gebrauch des Begriffes Apartheid ergibt für mich keinerlei Sinn.
Deswegen wurde ein weiterer Passus in die Resolution aufgenommen, wie der Moderator des Plenums, Erzbischof Angaelos, verkündete.
Alles, was wir sagen, ist, dass es dazu keine Entscheidung gibt und dass dies kein Begriff ist, der aus dieser Versammlung kommt, denn es gibt unterschiedliche Meinungen dazu.
Doch trotz aller Meinungsverschiedenheiten, eine Annäherung gab es trotzdem, etwa beim Essen oder in Workshops, sagte Rabbi David Sandmel vom Internationalen Jüdischen Komitee.
Es waren sehr konstruktive Gespräche und wir haben Beispiele dafür gesehen, dass diese Gespräche stattfinden können.
Die Vollversammlung des Weltkirchenrats in Karlsruhe ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Claudia Barthe hat die Diskussionen verfolgt. Ab morgen ticken die Uhren wieder anders. Das ist so ein typischer Elternspruch, wenn die Schule wieder losgeht. Irgendwie nervig, wenn Sie mich fragen. Da lag schon immer so eine Drohung mit in der Luft. Mit welchen Gefühlen die Kids morgen ihren Ranzen packen, wollte meine Kollegin Mirela Delitzsch wissen. Sie hat sich in Ludwigsburg umgehört, worauf sich die Schülerinnen und Schüler freuen oder auch nicht.
Ich komme in die vierte. Ich habe am meisten meine Freunde vermisst und freue mich auf meine Freunde.
Die großen Pausen machen ja eigentlich jedem Spaß. Kunst und manchmal auch Mathe, kommt drauf an, was es gerade für ein Thema.
Ich freue mich auf die Klassenkameraden und auf die Lehrerin. Und auf eigentlich die Hausaufgaben.
Warum denn auf die Hausaufgaben?
Weil irgendwie eine Beschäftigung brauche ich. Da sind die Hausaufgaben eigentlich am besten.
Ein Schulfreund geht auch auf das Gymnasium und den freue ich wieder zu sehen.
Dass ich wieder lernen kann. Ich habe auch Englischunterricht, das freut mich auch sehr.
Auch mit meinen Freundinnen. Weil ich meine eine Freundin nicht 7 Wochen lang sehen konnte, weil die in Amerika war.
Und gibt es an der Schule manchmal nicht auch Sachen, die ein bisschen nervig oder anstrengend sind?
Ja, Mathe und Englisch.
Also das vermisst du jetzt gerade nicht?
Nee.
Wenn man halt wieder arbeiten, schreiben muss und so.
Gibt's irgendwas, was du nicht vermisst hast, was eher nervig war oder so?
Ja, das Frühaufstehen. Weil ich bin nicht so ein Frühaufsteher.
So viele Hausaufgaben, wenn die Lehrer nerven, Klassenarbeiten.
Ich werde gerade eingeschult.
Mein Schulranzen ist blau mit zwei Delfinen auf dem Deckel.
Es hört sich so an, als könnte es jemand kaum erwarten, diese Delfine springen zu lassen. Der erste neue Schultag wieder nach 6 Wochen Sommerferien. Wir haben nachgefragt, worauf sich die Kinder freuen. Im Menschen muss alles herrlich sein. So lautet der Titel von Sascha Mariana Salzmanns aktuellem Roman. Der etwas merkwürdige Titel geht auf eine beliebte russische Redensart zurück nach dem Motto: Mach was aus dir, mach es besser. Aber wie soll es besser werden, wenn die Lebensumstände so widrig sind? Sascha Mariana Salzmann hat sich in ihren Romanen, aber auch in ihren Theaterstücken am Berliner Gorki-Theater immer wieder mit diesen schwierigen Bedingungen während und am Ende der Sowjetzeit beschäftigt. Mit der Verständnislosigkeit auch zwischen den Generationen. Ein spannendes Thema findet meine Kollegin Miriam Staber. Sie hat diesen Roman zu ihrem Sommerlesetipp gemacht. Miriam, was hat dir denn eigentlich besonders daran gefallen?
Man bekommt einen ganz tollen Einblick in ganz, ganz unterschiedliche Lebenswelten. Also das eine ist ja die eigentliche Handlung, aber für mich an diesem Buch ist tatsächlich das Spannende der Hintergrund, die Welt, in der das Buch spielt. Und da geht es eben um die Sowjetunion, die 70er und 80er Jahre, der sozialistische Alltag und dann eben auch das Auswandern in den Westen und nach Deutschland und auch das Leben jüdischer Kontingentflüchtlinge hier. Es gibt 2 Teile des Buches und der 2. Teil des Romans, da geht es dann um die nächste Generation, wie diese Migrationsgeschichte dann die Familie hier in Deutschland auch weiter prägt. Das ist der wichtigste Grund, warum ich das Buch empfehlen möchte. Das Ganze ist aber auch einfach ganz toll beschrieben. Also der Roman, der ist immer sehr, sehr, sehr nah dran an den Figuren, mit so einer total sinnlichen Sprache auch. Manchmal ist es fast ein bisschen anstrengend, weil es wirklich so, so nah dran ist. Aber ich finde es ein sehr spannendes Stilmittel an sich und ja, kann das Buch auf jeden Fall empfehlen.
Ganz verschiedene Welten, die man da also kennenlernen kann. Vielleicht können wir doch ein bisschen was von der Handlung erfahren. Worum geht's genau?
Die Hauptfigur ist eine Frau namens Lena und die Geschichte folgt ihr zuerst in ihrer Kindheit, also in diesem Sowjetalltag, zum Beispiel im sowjetischen Pionierlager als Kind. Und später erkauft dann ihre Mutter ihr einen Studienplatz. Sie will unbedingt Medizin studieren, die Lena, aber ohne Bestechung ist es damals dort nicht möglich geworden. Lena verliebt sich dann in einen Tschetschenen, wird schwanger. Aber wohl auch wegen der politischen Situation Ukraine, Tschetschenien zu der Zeit, das wird nicht ganz deutlich, die Beziehung zerbricht und der Mann will nichts von dem Kind wissen. Und Lena angelt sich dann einen anderen Mann, den jüdischen Daniel, und heiratet ihn. Und mit ihm wandert sie dann in den 90er Jahren nach Deutschland aus, nach Ostdeutschland.
Schwierige Verwicklungen, die sich da so andeuten. Aber dieser Umzug dann nach Ostdeutschland, das scheint mir dann auch so ein Wendepunkt zu sein in dem Roman.
Genau, der 2. Teil des Romans, der spielt dann in Deutschland. Da kommen dann auch noch andere Protagonistinnen dazu, andere Frauen, eine Freundin von Lena und auch die Töchter der beiden, die dann eben mit ihren Migrationsgeschichten hier in Deutschland aufwachsen. Da geht es dann darum, dass die ältere Generation zum Beispiel über die alte Zeit spricht, über die alte Heimat redet. Und die Töchter, die wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Es geht um Traumata, über die nicht gesprochen wird, auch nicht in der neuen Heimat, auch nicht mit den eigenen Töchtern. Also zum Beispiel dieses Tabu, dass Lenas Mann eben nicht der Vater ihres Kindes ist, aber sie das eben verheimlicht. Und wir bekommen beispielsweise auch einen Eindruck davon, wie dieses zwischen den Welten und zwischen den Sprachen sein auch prägt. Also Heimatsender schauen, in anderen Sprachen Medien zu konsumieren. Und ich finde tatsächlich auch sehr gut herausgearbeitet, wie alltäglich der Familie hier in Deutschland Antisemitismus begegnet, weil Lenas Mann ja eben Jude ist.
Im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist der Roman von Sascha Mariana Salzmann und er ist heute der Sommerlesetipp von Miriam Staber. Diese Vorstellung hat viele gereizt. Modeschöpfer Harald Glöckler entwirft mal nicht ein neues Kleid oder einen Anzug, sondern ein Kirchenfenster. Und so war das Interesse der Medien groß, dass der Bevölkerung in der kleinen 2000 Einwohnergemeinde Rümmingen im Kreis Lörrach aber noch viel größer. Wie mag dieses neue Fenster der kleinen Jakobus-Pilgerkirche wohl aussehen? Bisher war das fast 3 Meter hohe und 180 Kilo schwere Glasfenster mit einem weißen Tuch bedeckt. Das sollte die Sache natürlich etwas spannend machen. Und am Freitagabend wurde es dann endlich feierlich enthüllt.
1, 2, 3.
ein Raunen, als das Tuch gefallen und das vorher verhüllte Fenster zu sehen war. Dann Stille, plötzlich Beifall. Die Menschen, die sich in die kleine evangelische Pilgerkirche in Römingen zwängten, mussten das bunte Kirchenfenster erst kurz auf sich wirken lassen. Es zeigt in kräftigen Farben, rot, gelb, grün und blau, Menschen auf dem Pilgerweg des Lebens hinauf zum Kreuz, an dem Jesus Christus hängt, durch Feuer, Licht und Schatten hindurch.
Ich finde es sehr schön, ist echt imposant, riesengroß.
Es ist der Kirche entsprechend ein Pilgerbild, ein Pilgerweg, dass die Pilger eben zum Kreuz dann ihren Weg finden. Ja.
Begeistert ist auch der evangelische Pfarrer Dirk Fiedler. Er hatte in der Zeitung gelesen, dass Modeschöpfer Harald Glöckler gerne mal ein Kirchenfenster entwerfen möchte und ihn genau dafür gewinnen können. Fiedler findet, das Glöckler-Fenster hat eine klare Botschaft.
Das Leben ist ein Pilgerweg, das ist kein leichter Weg, es ist ein umtoster, umkämpfter Weg und Orientierung bietet der Blick auf das Kreuz, auf den Glauben.
In der evangelischen Gemeinde gefiel es nicht allen, dass ein so exzentrischer, prominenter und bekennender Homosexueller ein Kirchenfenster entwirft. Davon haben sich Pfarrer Dirk Fiedler und Dekanin Bärbel Schäfer aber nicht beeindrucken lassen.
Es gab Menschen, die gefragt haben, warum es dieser Künstler sein muss, aber das ist ein Niveau, auf dem wir gar nicht diskutieren wollten.
Es gab auch die eine oder andere Person, die sich direkt an mich gewandt hat. Aber da habe ich auch gesagt, ich stehe hinter dem Projekt. Dass eben so ein künstlerischer Kontakt da ist, das hat, finde ich, einfach eine große Chance. Und da bin ich dafür, trotz der kritischen Stimmen.
Kritische Stimmen, die bei der Eröffnung nicht zu hören waren. Stattdessen viel Sympathie für Glöckler.
Ich finde ihn einfach einen coolen Typ. Und man kann auch so einen kleinen Ort mit was Tollem schmücken.
Er macht coole Sachen, die gefallen mir immer.
Ich finde auch, dass er sehr intelligent ist und auch sehr christlich.
Stolz auf das prominente Kirchenfenster in ihrem Ort ist Daniela Meyer als Bürgermeisterin von Römingen, das noch nie zuvor einen solchen Medienrummel wie jetzt erlebt hat.
Also für mich hat es schon eine herausragende Bedeutung, weil ich glaube, dass es nicht ganz so selbstverständlich ist, dass so ein bekannter Künstler in Römingen ein Kirchenfenster gestaltet.
Harald Glöckler selbst fehlte bei der Enthüllung krankheitsbedingt. Er will sich sein Werk in Römingen aber anschauen, das er gratis entworfen und das eine Firma aus Bayern für 20.000 Euro aus Spendengeldern verwirklicht hat. Als Glöckler vor 2 Jahren die Römminger Jakobuskirche besichtigte, wusste er schon, was sein Kirchenfenster mal bewirken soll.
Ich möchte, dass Menschen das Fenster, das Bild anschauen und dass sie sich wohlfühlen, eine Erleichterung fühlen. Dass sie rausgehen und sagen, ah, das war schön, gell? Mit 5e.
Und ich glaube, es war wirklich schön. Ja, viel Begeisterung und Zustimmung für das Kirchenfenster von Modedesigner Harald Glöckler. Aus Römingen war das ein Beitrag von SWR-Reporter Matthias Ziller. Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Silke Arning.